Ich bin hauptberuflich bei Open Doors, falls das jemandem sagt. Das ist ich nenne es mal ein Hilfswerk für verfolgte Christen auf der Welt. Aber seit einer Zeit studiere ich Theologie, beziehungsweise ich mache die Ausbildung beim BFP, beim Bund Fröhlicher Pastoren, und habe die Ehre und die Freude, heute hier sein zu dürfen, wieder hier sein zu dürfen und Gottes Wort teilen zu dürfen. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich bin im Lobpreis immer so voll dabei, ich sink da immer so rein und ich vergesse alles um mich rum. Ich habe vergessen, worüber ich reden will, deswegen ich muss echt mal gucken. Ja, Gott ist gut. Halleluja. Amen. Ja, ich möchte die Gelegenheit nutzen, um was weiterzugeben, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat für euch. Und ich habe natürlich mitbekommen, dass ihr in einer Phase seid der Neugestaltung, der Umgestaltung, der Änderung. Aber das ist auch alles, was ich weiß. Und verzeiht mir meine Ehrlichkeit, ich will auch gar nicht mehr wissen. Das ist alles, was ich wissen muss. Aber so grundsätzliche Basics sind natürlich nicht verkehrt, wenn du dich hinsetzt und weißt, hey, du bist da eingeladen und du wirst ein Wort weitergeben. Und
war ich das gerade?
Ja. Und du wirst natürlich auch von etwas sprechen, das Sinn hat, das in die Situation passt. Und von daher sind diese Basics ganz gut. Und bei mir war es genauso. Ich habe mich mit diesem Wissen, das ich hatte, hingesetzt. Es war spät abends, um es nochmal ganz kurz zu erklären. Es war schon spät, es war dunkel. Ich habe auf die Terrasse gesetzt bei uns. Meine Frau und die Kinder waren schon im Bett. Und ich saß da einfach so in der Dunkelheit und habe mit dem Vater gesprochen. Und irgendwann kam ich drauf, ich habe ja noch gar nichts vorbereitet. Und ich sagte zu ihm, Jesus, ich bin gerade so ein bisschen, weiß nicht, mir fehlt so ein bisschen Inspiration. Was möchtest du, dass ich sage? Was darf ich mitnehmen? Was darf ich sagen? Und in diesem Moment hörte ich eine Stimme, die zu mir sagte, mach die Augen auf, dann siehst du, worüber du sprechen kannst. Und so für eine Millisekunde versank ich so in meinen eigenen Gedanken und dachte, Moment mal, ich bin gerade erst hier raus, habe mich hier hingesetzt. Ich weiß, es ist spät, ich weiß, meine Kinder schlafen. Ich sitze auf meiner Terrasse, was könnte ich wohl sehen, wenn ich jetzt die Augen aufmache? Aber schon einen Moment später habe ich gedacht, okay, komm, mach die Augen auf. Und in dem Moment habe ich die Augen aufgemacht und ich sah einen Leuchtturm. Keinen echten Leuchtturm. Meine Frau hat vor ein paar Tagen einen Solarleuchtturm gekauft und hat den bei uns auf die Terrasse gestellt. Und er hat sogar ein echtes rotierendes Licht. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht, habt ihr das mitbekommen in der Werbung? Ich hatte keine Ahnung. Und der stand da und das Licht ist richtig hell. Die sind richtig hell. Und ich blickte so in dieses helle Licht und auf einmal kam Inspiration und es kam Gedanken und ich wurde erschlagen von Inspiration. Als ich diesen Leuchtturm gesehen habe und ich krieg das schlecht in Worte gefasst, aber ein Leuchtturm, der warnt vor etwas. Ein Leuchtturm, der zeigt dir den Weg. Ein Leuchtturm, der sagt zu dir, Achtung, hier könnten flache Gewässer sein. Warnung vor zu flachen Gewässern. Allein darüber könnte ich schon eine Predigt schreiben. Warnung vor zu flachen Gewässern. Und er warnt dich vor der Küste, vor dem Felsen. Er warnt dich vor dem Riff, das unter der Wasseroberfläche unsichtbar lauert. Bin ich das? Muss ich irgendwas ändern, oder? Nee? Okay. Gib mir einfach ein Zeichen, wenn es an mir liegt. Dann bin ich still. Genau. Aber auf der anderen Seite, wenn wir einen Leuchtturm sehen, dann müssen wir ihm auch vertrauen. Wir müssen quasi vertrauen. Der Leuchtturm erzählt mir keinen Quatsch. Der will mich nicht täuschen. Da müssen wir vertrauen. Als Kapitän, ich habe einen Hochseekapitän kennengelernt vor 2 Wochen. Das ist ein anderes Thema. Aber der kennt das. Der kennt das. Der weiß, man muss vertrauen, wenn man dem Leuchtturm folgen will. Wenn man Kurskorrekturen vornehmen will. Und dann ist es auch wichtig zu wissen, bin ich ein Segelboot? Dann kann ich eventuell näher ran an die Küste. Oder bin ich ein großer, schwerer Tanker? Vielleicht ein Flugzeugträger. Das Licht strahlt in die Dunkelheit, auch ein weit entfernter Ort. Wenn wir weit entfernt sind, auch da strahlt es hin. Könnt ihr mir folgen? Es kam so tausend und ein Gedanke. Und man hat tausend und eine Idee auf einmal und Bilder. Und plötzlich stand ich da und musste mir überlegen, was lasse ich weg? Ist einfach zu viel, was lasse ich weg? Und ich musste mich plötzlich entscheiden, was ich nehme und was ich weglasse. Einfach, weil die Zeit gar nicht reichen würde. Und für mich persönlich hat es mir wieder gezeigt, dass wir einem Gott dienen dürfen, der ein Gott ist, der mehr als genug schenkt. Der im Überfluss schenkt. Nicht nur das, was du gerade so brauchst in deinem Leben, dass du gerade so zurande kommst. Sein Gott ist mehr als genug.
Halleluja. Halleluja.
Und so habe ich gewählt und ich vertraue auch heute, dass Gottes Wort, das ich wiedergeben darf, als Botschafter, weil das ist alles, was ich will. Ich will Botschafter sein. Das ist das, worin ich mich sehe, wo ich mich wiederentdecke drin. Botschafter des guten Wortes, des Evangeliums, der guten Botschaft. Und ihr müsst wissen, in den Zeiten früher, als die Urgemeinde quasi entstand, da wurde das Wort Evangelium im Griechischen, Evangelion, musst du bei So geht's? Okay, neuer Versuch. Weiter geht's. Genau. Damals, als die Urkirche entstand. Soll ich das Mikrofon nehmen?
Hallo? Darf ich was sagen? Okay. Dritter Versuch. Damals, als die Kirche entstand, wurde im Griechischen das Wort Evangelium mit der Bedeutung verwendet, dass es nicht nur die gute Botschaft ist, sondern dass es die fast zu gut, um wahr zu sein Botschaft ist. Und ich mag diese Bedeutung eigentlich viel lieber, denn so empfinde ich Gottes Wort. Sie ist fast zu gut, um wahr zu sein. Es fällt fast schon schwer, zu glauben, was er uns alles versprochen hat, zu glauben, wie er uns sieht, zu glauben, was er vorbereitet hat. Ey, das ist fast so gut, um wahr zu sein. Womit habe ich das verdient? Überhaupt gar nicht verdient. Das ist fast zu gut, um wahr zu sein. Und als ich so da saß und meine Gedanken plötzlich sortieren musste, was ich irgendwie mitnehme, was ich notiere und was ich weglassen muss, kam mir auch wieder eine Andacht in den Sinn, die ich bei Open Doors gehalten hatte. Und ich möchte sie gern, weil ich finde, sie passt thematisch sehr gut, ansatzweise wiedergeben. Es ging dabei um Entscheidungen. Und ich dachte, hey, Entscheidungen, das passt auf euch, glaube ich, ganz gut im Moment. Genauer gesagt, es ging um Entscheidungen des Herzens. Und für einen verfolgten Christen, mit denen wir ja bei Open Doors relativ häufig zu tun haben, eigentlich ständig. Stellt euch vor, ihr seid ein verfolgter Christ, Irak, Syrien, Afghanistan. Und es kann euch euer Leben kosten, wenn rauskommt, dass ihr Jesus angenommen habt. Für so jemanden sind doch Entscheidungen noch viel bedeutungsvoller als für uns. Wenn wir mal einen Schritt zur Seite machen, einen Fehltritt, ja, schaden wir uns höchstens selbst. Aber wenn Sie einen Fehler machen, vielleicht in Ihrer Begeisterung mal einen Satz fallen lassen oder sich irgendwo irgendwas notiert haben, das kann Ihr Leben kosten. Oder viele, viele Jahre Gefängnisse. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn es für Sie so viel bedeutsamer ist als für uns, Entscheidungen sind wichtig für jeden von uns. Gute Entscheidungen sind wichtig. Jeden Tag. In kleinen wie in großen Dingen. Ich möchte ganz kurz darauf eingehen, was ich dort gesagt habe. Ich habe die Frage gestellt, wie können wir gute Entscheidungen treffen? Und ich habe davon erzählt, dass schon vor über 2000 Jahren das Herz als der organisierte Sitz deiner Persönlichkeit angesehen wurde. Es war der Ort, wo Entscheidungen getroffen werden. Nicht etwa in deinem Kopf, sondern in deinem Herzen. Und wir haben das irgendwie vergessen. Für uns ist das Herz heutzutage fast untrennbar mit dem Symbol der Liebe verknüpft, oder? Wenn wir ein Herz sehen, assoziieren wir damit Liebe. Aber es war mal so, dass das Herz nicht mit der Liebe assoziiert wurde, sondern mit dem Sitz deiner Persönlichkeit, dort, wo du Entscheidungen triffst. Das ist dein Herz. Und für uns Christen bedeutet das Herz, dass es der Wohnort von Jesus Christus ist, dass es der Wohnort des Heiligen Geistes in uns ist, dass wir der Tempel sind für ihn. Und ich erzählte davon, dass die alten Israeliten damals, als sie durch die Wüste gingen, den Auftrag erhielten, Gott einen Tempel zu bauen, die Stiftshütte. Falls ihr die Geschichte nicht kennt, lest sie mal nach. Auf übernatürliche Weise wurden die Leute befähigt, Gott ein Haus zu bauen. Und das Haus war der Ort, auf den Jesus kam, in dem er wohnte, hier auf der Erde. Es war der Ort, an dem sie Entscheidungen mitgeteilt bekommen. Ziehen wir weiter oder bleiben wir hier? Es war ihre Richtschnur, ihr Wegweiser. Aber durch Jesus' Tod am Kreuz ist dieser Tempel, dieses externe Gebäude in unser Herz gewandert. Und ich finde es so bezeichnend, dass die Stiftshütte so gebaut wurde, dass sie überall mit hingenommen werden konnte. Und wir haben sie auch überall, wo wir hingehen. Immer dabei. Wir können sie nicht verlieren. Sie kann nicht aus Versehen vergessen werden. Wir haben den Heiligen Geist jederzeit und immer bei uns. Und Jesus hat uns auch gesagt, ich werde euch nie verlassen und euch niemals im Stich lassen. Das steht in Hebräer 13, Vers 5. Ich möchte in die erste Bibelstelle springen heute Morgen. Und zwar ist das Sprüche 4, Vers 23. Denn dort wird die Bedeutung des Herzens auch ganz deutlich. Vor allem aber behüte dein Herz. Denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Im Hebräischen heißt es hier, denn aus ihm sprudelt die Quelle des Lebens. Vor allem, das heißt mehr als alles andere. Gott segne dich. Behüte dein Herz. Behüten, das heißt in Schutz nehmen, das heißt achten. Das bedeutet dafür sorgen, dass es nicht geschädigt wird und keinen Schaden verursacht. Vor allem aber behüte dein Herz. Und gleich danach Sprüche 23, Vers 7. Und ich habe das hier in der englischen King James Version mitgebracht, denn ich liebe die King James Übersetzung. Es ist einfach, ja, es regt mich zum Nachdenken an, mehr als das Deutsche. Und ich weiß nicht, diese poetische, jedenfalls, das ist mit so meine Lieblingsübersetzung. Und ich finde es hier so treffend beschrieben. As a man thinketh in his heart, so is he. So is he. Was in deinem Herzen los ist, was dein Herz dominiert, bestimmt dein Denken und damit auch deine Entscheidungen. Was du in deinem Herzen mit dir rumträgst, bestimmt, wie du bist, wie du denkst, was du fühlst. Aber Sprüche 4, was wir gerade von Vers 23 gelesen haben vorher, hat noch einige hilfreiche Details schon vorher, und zwar ab Vers 20. Deswegen will ich dir nicht vorenthalten. Dort steht, mein Sohn, also es gilt auch für alle Töchter, mein Sohn, achte auf das, was ich dir sage. Höre meinen Worten gut zu. Vergiss sie nicht, sondern bewahre sie, wo? Tief in deinem Herzen. Denn sie schenken jedem, der ihren Sinn versteht, Leben und Gesundheit. Gottes Wort in unserem Herzen zu bewahren, das ermöglicht uns, gute Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die Leben spenden. Auf dein Herz zu hören, bedeutet Gott mit von der Partie sein zu lassen, ihn mitspielen zu lassen und ihn nicht außen vor zu halten. Und so wahr und richtig und wichtig das auch ist, ist das nicht mal das Hauptthema heute. Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt eingehen. Und zwar, stell dir vor, du begegnest einem Leuchtturm auf deinem Weg. Und wenn du das tust, dann ist es in erster Linie mal wichtig zu wissen, wer du bist, in welchem Boot du sitzt. Wie ich anfangs sagte, ein Segelboot oder ein Schlauchboot muss ganz andere Kurskorrekturen vornehmen als ein Tanker oder ein Flugzeugträger. Da müssen vielleicht ganz andere Steuereingaben gemacht werden am Ruder. Da muss vielleicht hart rumgerissen werden, weil so ein Tanker braucht ewig. aber ein Segelboot ist wendig und klein. Da ist es wichtig zu wissen, wer du bist. Es geht um Identität. Und jetzt sagt vielleicht einer von euch, ja, Identität in Christus, ja, kenne ich. Schon gehört, kenne ich schon. Und wenn du diesen Gedanken gerade hattest, erlaube mir auch einen Gedanken von mir, beziehungsweise mehr als einen Gedanken, eine kleine Story dazuzufügen. Ich habe mal für ein Schweizer Unternehmen gearbeitet, das war in Zug, das ist in der Nähe von Zürich, so 20, 25 Kilometer entfernt. Und so musste ich beruflich von Zeit zu Zeit in die Zentrale, nach Zug. Und ich habe dort die Schweizer Kollegen getroffen und ich habe mit Menschen gesprochen, im Hotel oder im Restaurant. Und ich erkenne Schweizerdeutsch. Ich erkenne Schweizerdeutsch, wenn ich es höre. Ist jetzt nicht so schwer, die meisten werden das auch können, aber ich erkenne Schweizerdeutsch, wenn ich es höre. Aber ich sage euch, wie wir die Schweizer reden hören, das ist kein Schweizerdeutsch und das ist auch kein Hochdeutsch, oder? Das ist super, das ist gut. So reden die Schweizer. Hey Ben, kommst mal rüber, kannst mal gucken, oder? Das ist Gaudi, das ist tiptop. Ich weiß nicht, die Schweizer, die ich kennengelernt habe, die sagen gerne tiptop. Vielleicht lag das an der Firma, aber ja. Und ein Kollege sprach mich mal an, ob wir mal zusammen einen Ausflug machen wollen, weil es war Wochenende, ob wir mal zusammen Fahrrad fahren wollen. Und ich sagte ihm, nee, ist tiptop. Er sagte, gut, ich hole dich ab, 8 Uhr. Und dann kam er und es war noch ein Kollege dabei. Und dann sagte der eine zum anderen, ich kann es schlecht nachmachen, aber vielleicht kommt es durch. Er sagte, ja, ein Wegli aufs Velo, das ist gut, das Porsche, das tiptop. Oder? Ein Wegli, das ist ein Brötchen, oder? Ja. Ein Wegli aufs Velo, das Velo ist das Fahrrad. Und es ging darum, wir wollten Fahrrad fahren gehen und es ging darum, nicht irgendwie großartig zu frühstücken, sondern irgendwas Kleines auf die Hand, hätten wir gesagt. Und der eine Kollege sagte zum anderen, ja, was Kleines auf die Hand, ja, das ist gut, das passt, das können wir so machen. Ein Wegli aufs Velo, das ist gut, das Borscht, das ist tiptop. Übertragen auf Gottes Wort bedeutet das, wir erkennen vielleicht die Sprache, aber hast du auch die Offenbarung des Sinns? Hast du verstanden, worum es geht? Identität, habe ich schon mal gehört. Ja, gehört. Schweizerdeutsch habe ich gehört. Aber verstehst du auch, worum es geht? Es geht mehr als nur Sprache. Und jeder, der die Botschaft versteht, hatten wir gerade gelesen, dem schenkt das Leben. Wusstest du, dass deine Identität verknüpft ist, verbunden ist mit deiner Berufung, mit wem du bist, wozu du hier bist? Entdecken wir unsere Identität, entdecken wir auch unsere Aufgabe. Wir entdecken das Potenzial. Und ich kann euch sagen, unser Potenzial ist so viel größer, als du es dir auch nur vorstellen kannst. Ich habe jetzt auch hier wieder was weggestrichen, weil ich könnte euch jetzt erzählen, wie ich auf diese Idee komme, dass das so ist, weil ich es selbst erlebt habe. Aber ich musste mich entscheiden, es wegzulassen, vielleicht beim nächsten Mal. Entdecken wir unsere Identität, entdecken wir unsere Aufgabe. Kann irgendjemand dazu Amen sagen? Amen, das ist so. Das ist so. Ich lebe das jeden Tag. Wenn du Jesus als deinen Retter angenommen hast, dann bist du wiedergeboren. Nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem Samen. Nämlich Gottes Wort, das ewig bleibt. Das ewig Bestand hat. Und durch ihn und mit ihm sind wir nicht schwach. Wir sind nicht mittellos. Wir sind nicht ideenlos. Wir sind nicht alternativlos und wir sind nicht wehrlos. Mit ihm und seiner übermächtig großen Kraft, die in uns wirkt, und durch den Heiligen Geist können wir alles schaffen. Können wir alles schaffen? Wir haben gerade gehört, ihr habt vielleicht Angst in eurem Leben gerade akut. Hey, ich will dir sagen, mit Jesus kannst du alles schaffen. Kann jemand Amen sagen?
Amen.
Amen. Mit Gottes Kraft ausgerüstet kannst du alles vollbringen, was er für dein Leben vorbereitet hat. Lasst uns nochmal in Epheser 2, Vers 10 schauen. Es geht um Identität. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Punkt. Mehr brauche ich gar nicht zu lesen. Wenn du nicht mehr weißt, wer du bist, wir sind Gottes Schöpfung. Ende. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen können, die er für unser Leben vorbereitet hat. Er hat uns neu geschaffen. Und auch ihr schafft hier gerade etwas neu. Wir sind Gottes Schöpfung. Das ist deine Identität. Das ist, wie Jesus dich sieht. Hey, du bist mein. Ich habe dich beim Namen gerufen. Du bist mein. So sehe ich dich. Und wenn wir das erkennen, wer wir sind, dann erkennen wir auch unsere Aufgabe, unseren Sinn. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Als Jesus mich in Flammen gesetzt hat, wie es keine Worte beschreiben können. Ich nenne es ja meine zweite Bekehrung. Vielleicht habe ich schon mal davon erzählt. Ich hatte vorher die Worte gehört, aber sie waren nicht hier drin. Und als er mich so verwandelt hat, mich auf den Kopf gestellt hat, dass ich nur noch schreien könnte vor Freude und vor Glück. Und ja, es fehlen einfach die Worte. Da wurde mir klar, wofür ich hier bin. Denn die ganze Zeit wusste ich es nicht. Ich hatte das, was man halbwegs Erfolg nennt. Mehrere Autos, ein schönes Haus, Kinder, Frau, alles, was man sich so für ein gutes, so halbwegs christliches Leben vorstellt. Das war da. Aber die Liebe Gottes und die Aufgabe in meinem Leben, die war nicht da. Meine Identität war mir nicht bewusst. Aber er hat alles verwandelt, er hat alles umgedreht. Er ist unser Leuchtturm. Und die guten Taten, die er für uns vorbereitet hat, die wir mit seiner Kraft erfüllen können, die sind ein Resultat von guten Entscheidungen. Alles, was du tust, beginnt mit einem Gedanken. Ich gehe nicht hier einen Schritt rüber, ohne zu denken, ach komm, ich gehe einen Schritt rüber. Denn mein Körper geht nicht von selbst rüber und ich denke mir, wieso bin ich jetzt darüber gegangen? Es beginnt immer mit einem Gedanken. Und gute Taten sind eben das Resultat von guten Gedanken, basierend auf Gottes Wort für unser Leben. Aber Satan, unser Ankläger, der will nicht, dass du erkennst, wer du bist. Er möchte verhindern, dass du deine Identität kennst. Weil sonst könntest du auf die Idee kommen, die guten Taten, die Gott für dein Leben vorbereitet hat, tatsächlich angehen zu wollen. Hey, was macht er da? Na, das kann nicht sein. Er will nicht, dass du dir klar darüber bist, wie wertvoll du bist, wie gesegnet du bist, wie fähig du bist, welche Liebe in dir schlummert. Er will nicht, dass du erkennst, dass du Licht und Salz bist in dieser Welt. Nicht nur wortemäßig, sondern hier drin. Und dass dein Licht brennt. Weißt du, wenn du eine Heizung in einen Raum stellst, musst du die Heizung nicht berühren, um die Wärme zu spüren, oder? Du gehst in einen Raum, du merkst, oh, hier drin ist geheizt. Und so können wir auch sein. Wenn Gottes Hitze, wenn Gottes Feuer in uns brennt, brauchst du nur einen Raum zu betreten und jeder spürt die Hitze. Und du bist ein Segen, wo immer du hingehst. Wollen wir nicht alle ein Segen sein, wo immer wir hingehen? Amen. Gottes Kraft, Gottes Power. Und der Satan möchte uns unsere Identität klauen. Ich möchte nicht gerne über unseren Feind sprechen, aber das muss man auch mal sagen. Und wir leben in einer Zeit, wo die Angst regiert. Warum? Weil der Ankläger eine globale Offensive gegen uns alle gestartet hat, um uns die Identität zu klauen. Die Menschen wissen nicht mehr, bin ich Mann oder bin ich Frau? Und er zielt auf unsere Jugend, auf unsere Kinder. Ich bin kein Mädchen. Ich bin kein Junge. Und es hat schon so sehr Einzug gehalten in unserer Gesellschaft. Ich habe Familie in Australien und ich gehe sie so oft besuchen, wie ich kann. Und mittlerweile sieht man auf den Einwanderungskärtchen, die man dort ausfüllen muss, wie auch hier überall schon die Frage männlich, weiblich, divers. Das heißt, ich bin Mann, ich bin Frau oder ich bin nix. Das ist, was Satan will. Er will dir deine Identität klauen, sodass du nicht mehr weißt, was ich bin. Aber wir sind Gottes Schöpfung. Und das ist nicht nur biblisch zu belegen, wir sind Gottes Schöpfung, sondern auch physisch, auch biologisch. Wusstet ihr, der durchschnittliche erwachsene Mann, sagen wir 70 Kilo schwer, der hat 30 Billionen Zellen. Das ist eine Zahl, ich habe das mal mitgebracht, das ist eine Zahl mit 13 Nullen. Haben wir die Folie da? Ansonsten stellt sie euch vor. Wir haben 30 Billionen Zellen im Schnitt. Und jede einzelne Zelle enthält die Information, hast du zwei X-Chromosomen? Bist du ein Mädchen? Hast du ein X und ein Y? Rate mal, du bist ein Junge. Die Bibel verrät es uns, selbst unser Körper, weil wir sind Gottes Schöpfung, selbst die verrät es uns. Das Verhältnis steht 30 Billionen zu 1. Satan ist der eine, der das Gegenteil behauptet. Und er hält uns doch tatsächlich für so dreist, dass wir dieser Täuschung, er hält uns für so einfältig und er ist so dreist, dass wir dieser Täuschung und dieser Verwirrung tatsächlich Glauben schenken. Die Beweise sind erdrückend. 30 Billionen zu 1. Wäre das im Lotto? Ich würde sofort spielen gehen. Aber ich spiele kein Lotto. Die Beweise sind erdrückend. Und es gibt auch eine biblische Stelle dazu, die uns das nochmal belegt. Im 3. Mose 17, Vers 11. Dort steht, denn das Leben eines jeden Geschöpfs ist in seinem Blut. Und unser Blut lügt nicht. Kann gar nicht lügen. Und unser Blut sagt, hey, du bist ein Mann oder du bist eine Frau. Du bist ein Junge oder du bist ein Mädchen. Es gibt kein Divers. Aber der Satan gebraucht das, um Verwirrung zu stiften unter uns. Um dieses Dickicht, das bald kein Licht mehr durchlässt, immer dichter werden zu lassen. Und du sitzt da und denkst dir, was müsste ich, was sollte ich, ich hätte und ich müsste doch und alles wird so kompliziert. So undurchsichtig. Was will Jesus von mir? Wer bin ich? Was ist mein Plan? Es wird alles kompliziert. Und ich möchte sagen, Jesus möchte mit seinem Licht dieses Dickicht durchfluten. Und er möchte diesen Nebel einfach auflösen, dass wir klar sehen können. Und wenn du ihn in dein Leben einlädst, wird dieser Nebel und dieses Dickicht, dieses undurchdringliche Gewirr in deinem Kopf, das wird verschwinden. Es wird verschwinden, denn Brüder und Schwester, ich sag euch, es zählt nur ein einziges im Leben. Es zählt nur du und Jesus Christus. Alles andere kommt aus dieser Beziehung. Alles andere folgt danach. Du und Jesus. Du und Jesus, darauf kommt's an. Mehr nicht. Mehr nicht. Vergesst all diese Komplexität von Religion. Vergesst das alles. Sucht die Beziehung mit Jesus Christus. Und alles andere wird folgen. Ich möchte die Lobpreisband auf die Bühne bitten. Das ist mein Anliegen heute. Das ist die Botschaft, die ich gern teilen möchte. Gute Entscheidung und Identität. Wissen, wer du bist. Ich möchte euch sagen, nochmal, ihr seid geliebt. Ihr seid befähigt. Ihr seid Geschöpfe Gottes. Die Bibel verrät es uns. Unser Blut verrät es uns. Wir sind nicht irgendjemand. Wir sind nicht divers. Überhaupt nicht divers. Wir sind entschieden, Jesus zu folgen. Nie mehr zurück. Ihr kennt das Lied? Wir sind entschieden, Jesus zu folgen. Und ich will dich einladen, wenn du merkst, du hast dieses Durcheinander, dieses Dickicht von Religion und von Erfahrungen, die du vielleicht in Kirchen gemacht hast oder in deinem Leben bisher gemacht hast. Ich möchte dich einladen, dieses Dickicht über Bord zu werfen. Klarheit in deinem Herz einzuladen, das Licht Gottes in dir leuchten zu lassen. Das durchflutet einfach alles, was an Annahmen, was an Gedankengerüsten, was du sein musst oder solltest, was du lassen solltest, was du kannst oder was du nicht kannst. Er wäscht einfach alles weg und ersetzt es neu. Und wo sein Feuer regiert, ich sagte, da ist nichts unmöglich. Und wir sind alle eingeladen, ihn in einer Identität und Intensität kennenzulernen, die wir noch nicht kannten. Keiner von uns hat den Lauf bisher vollendet. Keiner von uns weiß, was da noch alles wartet. Aber ich weiß eins, es wartet so viel Gutes, dass es sich lohnt, auf Entdeckungsreise zu gehen. Und falls du herausfinden möchtest, welche Bestimmung auf dich wartet, wenn du dich fragst, wie ist es möglich, dass ich Freude, Liebe, Frieden, Geduld, Sanftmut, Güte, Treue in meinem Leben entdecke? Die Antwort lautet Jesus Christus. Es ist so simpel, es ist fast so gut, um wahr zu sein. Jesus Christus ist die Antwort. Und wenn du ihn noch nicht in deinem Herzen aufgenommen hast oder noch nicht so, wie du solltest, wenn du weißt, das Modell von Sprache hören, aber nicht verstehen, wenn du von dieser Ebene eine tiefer steigen möchtest, möchte ich dich einladen heute Morgen, jetzt dich zu entscheiden. Du bist nicht divers. Ich möchte dich einladen, gute Entscheidungen zu treffen. Ich möchte dich einladen, wo nötig, auf dein Herz zu achten, es zu beschützen vor all diesen Betrügereien dieser Welt. Und ich möchte dich einladen, dafür zu sorgen, dass dein Herz auch keinen Schaden verursacht bei anderen durch falsche Ideen. Im Grunde ist es einfach nur Jesus und du, wie ich schon sagte. Und er ist unser Leuchtturm. Er führt uns und er leitet uns. Und wenn es dir heute zum ersten Mal bewusst geworden ist, hey, das ist meine Identität, das ist, wer ich bin und das ist, wer ich sein will, dann lade ich dich ein, heute mit mir gemeinsam zu beten. Wisst ihr was, lasst uns doch als eine Stimme jeden Einzelnen hier vor Gott bringen. Lasst uns doch mal gemeinsam aufstehen. Und egal, ob du für dich das schon erkannt hast oder ob du noch tiefer steigen willst oder ob es das allererste Mal ist, ich möchte euch einladen, dass wir alle gemeinsam dieses Gebet sprechen. Als eine Stimme, als ein Leib Christi vor Gott treten, vor seinen Thron treten. Und sein Feuer in unser Herz einladen und dass wir anfangen zu brennen wie nie zuvor. Ich möchte das vorbeten und ich möchte euch einladen, mir nachzubeten. Lasst uns gemeinsam nachbeten, auch für die, die es zum ersten Mal beten. Lieber Herr Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Und dass du wieder auferstanden bist. Vergib mir meine Schuld. Und hilf mir, denen zu vergeben, die mich verletzt haben. Ich lege jetzt mein altes, sündiges Leben ab. Mach aus mir eine neue Schöpfung. Stärke meinen Glauben. Bitte gib mir einen neuen Geist und ein neues Herz. Schenke mir ewiges Leben und führe mich durch den Heiligen Geist in alle Wahrheit. Dir will ich ab jetzt vertrauen. Nach deinen Worten leben. Du bist mein Herr und ich gehöre dir. Amen. Amen. Ihr Lieben, eine frische Brise weht. Es ist Zeit, Segel zu setzen. Amen.